Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den zweiten Teil des zweiten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das dritte Heilszeitalter, die Zeit der Verwaltung durch den Menschen. 1. Mose Kapitel 8 bis 12 berichtet über die dritte Heilszeit, die Zeit nach der Sintflut bis Abraham. Auch diese ist mit keiner anderen zu vergleichen, nicht mit der im Paradies, wo der Mensch bereits das erste Gebot übertrat, und auch nicht mit der Zeit der relativen Selbstbestimmung ohne Gebote. Im dritten Heilszeitalter behielt der Mensch die Herrschaft über die gefallene Schöpfung. Doch die Tiere bekamen Angst vor dem Menschen. 1. Mose 9, Vers 2. Gott erlaubte es dem Menschen, Tierfleisch zu essen. 1. Mose 9, die Verse 2 bis 4. Die Todesstrafe wurde eingeführt, ebenso eine menschliche Obrigkeit. Es kam zur ersten Regierungsinstanz, wenn auch diktatorisch und nicht geistlich. Zum ersten Mal berichtet die Bibel über die Entstehung eines Königreichs durch Nimrod, Ninive und Babel. In 1. Mose 9, die Verse 5 und 6, sowie in 1. Mose 10, die Verse 8 bis 11. Gottes Bund mit Noah wurde mit dem Regenbogen eingeführt. Dieser Bund ist ein ewiger Bund, geschlossen mit der ganzen Menschheit und Schöpfung. 1. Mose 9, Vers 9, 12 und die weiteren Verse. Obwohl Gott festgestellt hatte, dass das Sinnen des menschlichen Herzens von Jugend an böse ist, 1. Mose 8, Vers 21, gab er diesen Bund. Warum? Ganz einfach, weil er sonst jede Generation der Menschheit hätte vernichten müssen. Gerade um die Menschen, böse von Jugend an, nicht vernichten zu müssen, hat Gott diesen Bund eingesetzt. Damit zeigt der Herr wieder einmal seine große Gnade. Gott gab diesen Bund allerdings erst, nachdem Noah ein Opfer dargebracht hatte, in 1. Mose 8, Vers 20 bis 22 und in 1. Mose 9, Vers 1 und Vers 12. Hierin findet sich wieder ein Hinweis auf das Opfer Jesu, das Gott dazu veranlasst hat, Gnade walten zu lassen. Drei Söhne Noahs. Nachdem Ham, Kanaan, mit der Blöße seines Vaters schamlos umgegangen war, wir lesen davon in 1. Mose 9, die Verse 18 bis 23, sprach Noah im Geiste Gottes eine prophetische Weissagung über seine drei Söhne aus. Aus diesen drei Söhnen bildete sich die ganze nachfolgende Völkerwelt. 1. Mose 10, Vers 32. In 1. Mose 9, die Verse 25 bis 27 lesen wir, da sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Ham wurde auch Kanaan genannt, weil er der Vater Kanaans war. Er wurde zum Knecht für Sem und Japhet. 1. Mose 9, die Verse 18 bis 19 und Vers 22. sowie 1. Mose 10, die Verse 6 und 18 bis 20. Zunächst nahm er das Land Kanaan in Besitz, das er später an die Nachkommen Sems, die Israeliten, abtreten musste. Gott hatte es Abraham versprochen, als er sprach: Dir gebe ich das Land Kanaan als das Los eures Erbteils. In Psalm 105, Vers 11. Und in 5. Mose 6, die Verse 10 und 11 heißt es zum Land, das den Israeliten zum Erbteil gegeben wurde und die Kanaaniter zuvor bebaut hatten: Wenn dich nun der Herr dein Gott in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist. So ging Noas prophetische Weissagung in Erfüllung. Gott bezeichnete sich nur Sem gegenüber als der Gott Sems. Das ist bemerkenswert. Von keinem anderen der Söhne Noas wird dies gesagt. Das bedeutet, dass Gott seine Heilsgeschichte auf Jesus hin mit Sem weiterschreiben würde, aus dessen Linie Israel stammt. Darum finden wir ab 1. Mose 11, Vers 10 nur noch die Geschlechterlinie von Sem bis Abraham. Diese beginnt mit dem Satz: Dies ist die Geschichte Sems. Von da an geht es heilsgeschichtlich praktisch nur noch um die Geschichte Israels. Derselbe Gott, der über Sem sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, verknüpft später seinen Namen mit den Nachkommen Sems, als er sich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs nennt, in 2. Mose 3, Vers 6. Dann bezeichnet sich der Herr als der Gott Israels, in 2. Mose 24, Vers 10. Und schließlich befindet sich in Jesu Stammbaum der Name Sem, Lukas 3, Vers 36. Japhet sollte in den Zelten Sems wohnen. Das bedeutet, dass die Nationen, die von Japhet ausgehen, durch das Haus Israel gesegnet werden. Sie werden Wohnung finden durch den, der das Heil in Israel vollbracht hat, der Messias Jesus Christus. Tatsächlich sind gerade die Europäer, die von Japhet abstammen, unter den Segen des Evangeliums Jesu, der ein Nachkomme Sems ist, gekommen. Römer 11 erklärt uns, dass wir, die Heiden aus den Nationen, in Israel eingepfropft worden sind. Das Versagen des Menschen. Und wieder endete eine Heilszeit mit dem Versagen des Menschen. Noah missbrauchte den Alkohol und Ham entehrte seinen Vater, beschrieben in 1. Mose 9, die Verse 20 bis 25. Die gesamte Menschheit verirrte sich im Turmbau zu Babel. Sie wollte nicht, dass Gott über sie herrsche, 1. Mose 11. Gott stellte fest in 1. Mose 11, Vers 6, dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Was wird das Ende ihres Tuns sein? Die letzte Rebellion gegen Gott, das letzte antichristliche Babylon, das heute seinen Anfang nimmt. Vergleichen Sie dazu Offenbarung 17, Vers 18. Denken wir nur an den immer mehr aufkommenden Atheismus, die Ablehnung Gottes. Die menschliche Abtrünnigkeit beim Turmbau zu Babel hatte wieder Folgen. Gott verwirrte die Sprache der Menschen, so dass sie einander nicht mehr verstanden. Die Menschheit wurde vom Herrn über die ganze Erde zerstreut. Und Babel ging unter. 1. Mose 11, die Verse 5 bis 9. Gottes hervorleuchtende Gnade. Sem heißt übersetzt ganz einfach Name. Aus Sem kommt der, der den Namen über alle Namen trägt, in dessen Namen das Heil zu finden ist und in dessen Namen Gebete erhört werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt: Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir haben die Reihenfolge von Ham, Sem und Japhet gesehen. Sie alle kommen schließlich unter die Gnade der Erlösung in Jesus Christus. In Apostelgeschichte 8 bekehrte sich der Äthiopier. Er war ein Hamit. Vergleichen Sie dazu Apostelgeschichte 8, die Verse 26 und folgende. Danach bekehrte sich der Israelit Saulus, Paulus. Er war ein Semit. Apostelgeschichte 9, Vers 1 und die folgenden. Und dann bekehrte sich der Römer Cornelius. Er war ein Japhetit. Apostelgeschichte 10, Vers 1 und die folgenden. Trotz des erneuten Versagens der Menschheit in jenem dritten Heilszeitalter gab Gott den Menschen nicht auf. Gott kann nichts überraschen. Er hat seinen Plan und diesen verfolgt er souverän bis zur Erfüllung, auch wenn der Mensch noch so versagt. Das vierte Heilszeitalter, die Zeit der Patriarchen. Gott wandte sich einem einzelnen Mann zu, Abraham, um ihn zum Träger der Verheißungslinie auf den Erlöser hinzumachen. 1. Mose 15, Vers 4, 1. Mose 17, die Verse 16 bis 19 und Matthäus 1, Vers 1, 2 und 17. Diese Segenslinie sollte ausdrücklich über Abrahams Ehefrau Sarah kommen. Wir lesen in 1. Mose 17, die Verse 18 bis 19. Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Später erschien Gott Abrahams Sohn Isaak und Isaaks Sohn Jakob in ähnlicher Weise, um die Verheißung des Landes und des Segens für alle Nationen zu bestätigen. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4 und Vers 7, sowie 1. Mose 26, die Verse 3 bis 4, dann 1. Mose 28, Vers 13 und 1. Mose 35, Vers 12. Der Glaube der Patriarchen. Abraham erhielt die Verheißung für das neue Land erst, nachdem er auf Anordnung Gottes seine Heimat verlassen hatte. Gott führt Schritt für Schritt und bestätigt Gehorsam. Wir lesen in 1. Mose 12, Vers 1, 4 und 7. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob reagierten auf Gottes Zusagen mit Glauben, indem sie ihm Altäre bauten. 1. Mose 12, die Verse 7 und 8, sowie 1. Mose 13, Vers 4, 1. Mose 26, Vers 25, 1. Mose 33, Vers 20 und 1. Mose 35, Vers 7. Damit gaben sie auch einen prophetischen Hinweis auf das zukünftige Opfer Jesu, in dem alle Verheißungen das Ja und Amen Gottes sind. 2. Korinther 1, Vers 20. Auch die zwar befohlene, aber nicht durchgeführte Opferung von Abrahams Sohn Isaak auf dem Gebirge in Moria ist ein prophetischer Hinweis auf den Opfertod Jesu am Kreuz auf Golgatha, was ebenfalls in Moria geschah. 1. Mose 22, Vers 2. Dort in 1. Mose 22, Vers 14 heißt es: Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Sein Glaube wurde Abraham zur Gerechtigkeit angerechnet und dadurch wurde er zu einem Freund Gottes. 1. Mose 15, Vers 6. Die Bezeichnung Hebräer wird in der Bibel zum ersten Mal für Abraham verwendet. 1. Mose 14, Vers 13. Er wurde Prophet genannt und leistete Fürbitte vor Gott für andere. 1. Mose 20, Vers 7 und 1. Mose 18, die Verse 16 bis 33. Mit Abraham wurde einem Sünder zum ersten Mal die Rechtfertigung aus Glauben zugesprochen. Er war somit der Vater aller Gläubigen. Das Neue Testament erwähnt diese Rechtfertigung dreimal, und zwar in Römer 4, Vers 3, in Galater 3, Vers 6 und Jakobus 2, Vers 23. Dort in Jakobus 2, Vers 23 heißt es: So erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham erhielt als Vater aller Gläubigen eine doppelte Verheißung. Seine Nachkommenschaft wird wie der Staub auf der Erde, beziehungsweise der Sand am Ufer des Meeres sein. 1. Mose 13, Vers 16 und 1. Mose 22, Vers 17. Das ist ein Hinweis auf das irdische Volk Abrahams, das Volk Israel. Seine Nachkommenschaft wird wie die Sterne am Himmel sein. 1. Mose 22, Vers 17. Das ist eher ein Hinweis auf das geistliche bzw. himmlische Volk, die Gläubigen des neuen Bundes, die Gemeinde. Die Juden sind Abrahams Kinder dem Fleische nach, Johannes 8, Vers 33 und folgende. Jesus Christus ist ein Nachkomme Abrahams, Hebräer 2, Vers 17. Wir sind durch die Wiedergeburt Jesu Geschwister geworden, Römer 8, Vers 15 bis 17 und Epheser 3, Vers 6. Alle Gläubigen sind auch Abrahams Kinder, Galater 3, die Verse 6 bis 9. Gott ist der Vater Israels, Jesaja 64, Vers 7, und der Vater aller Kinder Gottes, die Gläubigen. Vergleichen Sie dazu Galater 4, Vers 6. Demnach sind wir, die Gemeinde, mit Israel verwandt. Der Bund mit den Patriarchen. Gottes Bund mit Abraham und seinen Nachfolgern ist ein ewiger Bund, der durch nichts gebrochen werden kann, nicht einmal durch das Gesetz. 1. Mose 17, Vers 7, sowie Römer Kapitel 9, die Verse 4 und 5. In Galater 3, Vers 17 heißt es: Das aber sage ich, Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, so dass die Verheißung aufgehoben würde. Die Beschneidung wurde von Gott angeordnet. Sie begründete die Zugehörigkeit zu seinem Volk und ist ein Bundeszeichen mit Abraham und seinen Nachkommen, bereits vor der Gesetzgebung. 1. Mose 17, die Verse 9 und 10. Die Beschneidung hat allerdings zwei Grundlagen. Eine ist dem Gesetz verpflichtet. Das ist die Beschneidung Moses. Wir lesen davon in Johannes 7, Vers 22, sowie in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Diese ist aufgehoben, weil Jesus in allem des Gesetzes Erfüllung ist. In Galater 5, Vers 6 lesen wir deshalb: Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Die andere Beschneidung, an Abraham gegeben, bestätigt die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und den Bund Gottes mit Abraham. Diese ist nicht aufgehoben. Das ist der Grund, warum auch an Jesus gläubige Juden, die dem Gesetz nicht mehr unterworfen sind, ihre Kinder beschneiden lassen. Paulus ließ Timotheus denn auch beschneiden, weil er eine jüdische Mutter hatte. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16, die Verse 1 bis 3. Titus hingegen, der Grieche war, sollte sich ausdrücklich nicht beschneiden lassen. Galater 2, die Verse 1 bis 5. Gott bestätigte seinen Bund mit Abraham gegenüber Isaak in 1. Mose 26, die Verse 1 bis 6 und Jakob in 1. Mose 28. Aus Jakob wurde schließlich Israel. 1. Mose 32, Vers 29 sowie 1. Mose 35, Vers 10. Seine Nachkommen begründeten die 12 Stämme Israels. 1. Mose 49.
Seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt.
Das Versagen der Patriarchen. Doch diese Männer kamen zwischendurch immer wieder zu Fall. Hätte Gott sie nicht bewahrt, wären Abraham und seine Nachkommen kläglich untergegangen. So verleugnete Abraham seine Frau in 1. Mose 20, die Verse 1 und 2. Ähnlich handelte später Isaak in 1. Mose 26, Vers 7. Abraham zeugte mit seiner Magd Hagar Ismael in 1. Mose 16 beschrieben. Jakob betrog Bruder und Vater, so dass er fliehen musste. 1. Mose 27. Sein Sohn Juda hatte Geschlechtsverkehr mit der Schwiegertochter Tamar. In 1. Mose 38. Familiäre Not, das Schweigen Gottes, der Verlust kostbarer Zeit und die Geburt Ismaels als Feind Isaaks, in 1. Mose 25, Vers 18 beschrieben, waren die Folgen. Und aus Lots Fehlverhalten mit seinen Töchtern gingen die Moabiter und Ammoniter hervor. 1. Mose 19, die Verse 30 bis 38. Doch Gott griff viele Male rechtzeitig ein. Von Sünde verursachte Situationen der Väter lenkte der Herr zum Besten. Ihn kann nichts überraschen oder irritieren. Der Herr behält alles unter Kontrolle, zur Verherrlichung seines Namens und zur Einführung Jesu in die Welt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des zweiten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.